Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zu dem heutigen Themenbereich Meditation und im Speziellen bei der Meditation haben wir es ja mit uns als Menschen zu tun und wir sind ja nicht ein materiell, physisch, chemisch, mechanisch, elektrischer Maschine, wo wir nicht wissen, was denn das sein soll, wenn wir meditieren, sondern wir sind ja ein physisch, seelisch, geistiges Wesen, eine geistige Wesenheit mit einem physischen Leib. Und wenn wir nach Selbsterkenntnis, nach Menschenerkenntnis und Welterkenntnis streben, dann können wir auch, wie hier in einem Anfang es versucht wird, genauer uns beschäftigen mit der Frage, was passiert denn, wenn wir meditieren? Und was passiert ist ja, dass unsere Wahrnehmung, die sich konzentriert im Normalfall auf die physisch-sinnliche Welt, erweitert werden kann auf die Wahrnehmung der höheren Welten. Und ich möchte wie immer bei diesem Bereich der Meditation beginnen mit dem Wahrspruch Worten Rudolf Steiners. Strahlender als die Sonne, reiner als der Schnee, feiner als der Äther ist das Selbst. Der Geist in meinem Herzen, dies Selbst bin ich. Ich bin dies Selbst. Und wir wissen ja, wenn wir meditieren, ist ja die Anleitung, Herr zu werden über das eigene Bewusstsein, Bewusstseinsleben und die Gedanken und so an seinen eigenen geistigen und seelischen Fähigkeiten zu arbeiten, um dann in gegebener Zeit, das ist ja bei jedem verschieden, in eine anfängliche oder dann auch weiter und weiter kommende, stärkere Schauung der geistigen Welt zu kommen, aber auch mit der Notwendigkeit, den Hindernissen, die uns unser bisheriges physisches Leben in den Weg stellt, zu erkennen und diese Hindernisse abzuarbeiten, zu überwinden, wie das in den Stunden der Hochschule beschrieben ist, für die Seelenkräfte des Wollens, des Fühlens und des Denkens und die hier hinderlichen jeweiligen Tiere, also die Widersacher, Mächte und Kräfte, die versuchen uns zu hindern, zur eigenständigen Selbstbewusstheit zu kommen in der geistigen Welt. Und ich möchte jetzt beginnen, eben in diesem Bereich der Wahrnehmung mit der Seele und ihren Fähigkeiten, den Seelenfähigkeiten. Die Seele ist nun der Mittler zwischen dem Geist und dem Leib. Sie ist der Träger verschiedener Fähigkeiten, die uns das Leben in der heutigen Form ermöglichen. Diese Fähigkeiten sind das Gedächtnis, die Intelligenz, die Sinnestätigkeit, das Fühlen, das Begehren und das Wollen. Diese stehen mehr oder weniger in jeweiliger Beziehung zum Geist und zum Leib. Die dem Geiste mehr zugewandt sind, die Erkennenden, die dem Leib zugewandteren, die Begehrenden. In ihrem Verhältnis von Geist zu Leib ergibt sich folgende Reihe oder Reihenfolge, die Sinnestätigkeit. In der Abbildung können wir das sehen. In blau gehalten, liegt hauptsächlich im Hauptbereich mit den Augen und Ohren, aber die Sinnestätigkeit durchzieht sehr wohl eigentlich auch den ganzen Körper. Im Übergang von der Sinnestätigkeit zur Intelligenz haben wir im Bereich Indigo, ist der Ort, wo die Begriffe und Ideen, die gewissermaßen anschaulicher Natur sind. Die Intelligenz grün hat seinen Spiegelungsapparat mehr im Gehirn, also mehr die abstrakten Begriffe. Die gedächtnismäßigen Begriffe, also orange als bis zum Gelb, und das Gedächtnis, eher hellrot, liegt tiefer mit der Leibesorganisation verbunden. In die niedersten Nervenorganismen und an dem übrigen Organismus gebunden das Fühlen, tiefer rot. Er streckt sich in die Intelligenz, in das Gedächtnis, in die Sinnestätigkeit überall hinein und die Begierdetätigkeit, das Rot-Violette und das Wollen, das Blau-Grüne, liegt im untersten Bereich. Eines, wie wir sehen in der Abbildung, als Schema der Seelenfähigkeit im Verhältnis zum Menschenleib, der Mensch als ein Doppelwesen, der obere Mensch ein Erkennender, im Geistigen zugewandt und der untere Mensch ein Begehrender, dem Wollenden, dem Physischen zugewandt. Und in diesem Bereich wollen wir uns jetzt ansehen, die Sinnestätigkeit. Die Sinnestätigkeit benötigt die Sinnesorgane, um uns einen Ort zu geben, an dem wir mit Bewusstsein anwesend sein können. Also ohne unseren physischen Spiegelungsapparat, der uns widerspiegelt, was in unserer Außenwelt ist, ohne den könnten wir nicht zu Bewusstsein kommen in der physischen Welt. Zitat, was im Auge vorgeht, das bewirkt lediglich, dass wir mit unserem Bewusstsein, mit unserem Ich bei den Sehvorgängen dabei sind. Zitat Ende. Und Zitat, dasjenige, was Vorgänge im Auge sind, das hat an innerer Wahrheit gar nichts mit dem Sehen zu tun. Das Auge ist nur eingeschaltet in die Vorgänge. Höhere Sinnesorgane sind nicht dazu da, die Sinnesvorgänge zu vermitteln, sondern dazu, dass ein Ich von den Sinnesvorgängen weiß, sagt Bruno Steiner dazu. Und ich möchte weiter zitieren, und die Organe, die dem Menschen angebildet worden sind während der Erdenzeit, sind gar nicht dazu da, seine höheren Seelenfähigkeit zu vermitteln, sondern zu vermitteln, dass diese höheren Seelenfähigkeiten in einem Ich sich offenbaren. Wir haben Augen für ein Ich, Ohren für ein Ich. Also unser Ich wäre ohne Bewusstsein und ohne Fähigkeit, etwas aufzunehmen, wenn nicht die Sinnesorgane da wären, damit unser Ich wahrnehmen kann. Wir haben also Sinnesorgane, damit das Ich etwas von den Vorgängen wissen kann, Bewusstsein von der Welt haben kann. Denn ohne diesen besonders ausgebildeten Ort hätte das Ich keine Möglichkeit, zu Bewusstsein zu kommen. Unser ganzer leiblicher Mensch ist ein Abbild des Ich. Also es dient als Ich-Organisation, als Hilfswesen, als um dem Ich zu dienen für seine Entwicklung. Wenn wir unsere Sinnesorgane benutzen, dann sind aber in diesen auch tätig die Hierarchie der Achai, der Engelwesen. Unsere Ohren, unsere Augen sind wie Thronsessel der Achai. Besonders in unserer höheren Kunst ist es, wo wir eine Verbindung haben dann zu den Zeitgeistern, zu den Achai. Während wir mit dem Sinnes Während wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, weilen wir in einer Welt, die von Achai durchwest wird. Indem wir Sinnesorgane haben, kann die Welt über Wahrnehmen und Denken zum Inhalt unserer Vorstellungen werden. Sinnesorgane sind aus Teilen der Welt aufgebaut und sie geben uns Teile der Welt, also des Weltinhaltes, wieder. Das Auge ist am Licht geschaffen. Das heißt, die Funktion eines Systems kann sich nur an dem herausbilden, wofür es bestimmt ist. Das Auge vermittelt Licht von außen an unseren Organismus. Sein Aufbau und seine Funktion konnte nur durch die Berücksichtigung des Lichtes gefunden werden und gibt mir das durch Licht Sichtbare wieder. Das Ohr ist am Schall geschaffen und gibt mir das Hörbare wieder. So sind die Sinnesorgane wie Brunnen, in denen Weltinhalt von mir gefunden werden kann. Es ergießen sich die Strömungen dieser Welt in jene Brunnen, die in den Sinnesorganen liegen, sodass der Mensch aus diesen Brunnen für sein Seelenleben schöpfen kann. Also wir haben sozusagen die Brunnen der Sinneswahrnehmungen, in denen hereinströmt uns die Welt über die verschiedenen Möglichkeiten wie dem Licht, dem Schall, dem Druck, der Wärme. Und unser Ich kann aus ihnen schöpfen. Ich bin also in der Lage, mir selbst als ein bewegliches Element in diesem Brunnen, in dem mir die Welt entgegentritt, mir diesen Weltinhalt entgegenzunehmen. Dabei tritt uns die Wahrnehmung als eine Menge von Eindrücken, die sich unsere Sinnesorgane kundtun auf. Diese können Bilder, Töne, Geschmäcker und so weiter sein. Am Beispiel des Bildes kann gesagt werden, dass die Wahrnehmung im Anfang für uns eine Menge von Farbflächen ist, die in uns einen Eindruck hinterlassen. Unser Bewusstsein verbindet in einem Erkennungsvorgang die Farbeinzelflächen oder Einzeltöne oder Laute oder Tasteindrücke und so weiter zu einem Ganzen, sodass uns ein Bild vom Wahrnehmungsobjekt entsteht. Die Einzelheiten und die Gesamtheit wird von uns einer Erinnerung zugeordnet und kann so erkannt werden. Gibt es keine passenden Erinnerungen, so kann die Frage entstehen, worum es sich bei dem Wahrnehmungsinhalt oder dem Teil desselben handelt. Wir haben ja diese schöne Erzählung des Kaspar Hauser, wenn er kurz nachdem er gefunden wurde, sagt da draußen und durch das Fenster schaut, dass er von Farbflächen spricht. Er sieht nur Farbpunkte und Farbflächen. Er kann sie begrifflich noch nicht zu dem Bilde vereinen und die Begriffe sind noch nicht da, mit dem er die Gegend, die er sieht, beschreiben kann. Er sieht vorerst nur das, was er eben durch seine Wahrnehmungsorgane, die Augen, in sein Ich-Bewusstsein bekommt, nämlich Farbflächen. Tritt eine Wahrnehmung an uns heran, so verbinden wir sie normalerweise mit einer Erinnerung. Gerade dieser Vorgang hindert uns aber auch oft, Neues erkennen zu können. Also das Vorurteil tritt dann zum Bilde, wenn wir es nicht zu lange genug sprechen lassen. Weil neu an uns Herantretendes mit der Erinnerung an Vergangenes verbunden wird. Das willentliche Auftreten lassen einer Wahrnehmung, ohne sie gleich einer Erinnerung zuzuordnen, ordnen wird reine Wahrnehmung genannt. Also wie ich das bei dem Erlebnis des Kaspar Hausers geschildert habe. Der hatte da in diesem Moment noch eine reine Wahrnehmung, die noch nicht überlagert wird von Erinnerungen und Begriffen. Wir lassen die Wahrnehmung an uns herantreten, machen uns dabei im Bewusstsein leer, um auch den geistigen Inhalt, die begriffliche Intuition, die mit der Wahrnehmung auftritt, empfangen zu können. Zitat, wir erziehen uns in besonderer Weise zu einem Erfüllen unserer selbst mit dem Wahrnehmungsinhalt. Wenn wir das Symbolische vorstellen, das Bildliche vorstellen, wenn wir das systematisch, statt dass wir im gesetzmäßig logischen Gedanken den Wahrnehmungsinhalt auffassen, nunmehr diesen Wahrnehmungsinhalt in Symbolen und Bildern auffassen und dadurch in gewissermaßen mit Umgehung der Gedanken in uns hineinströmen lassen. Wenn wir durchdringen mit all der Sattheit der Farben, der Sattheit des Tons, dadurch, dass wir nicht begrifflich, dass wir symbolisch, bildlich zu unserer Schulung die Vorstellung innerlich erleben. Zitat Rudolf Steiner. Es ist heute etwas, was man einen neuen Yoga-Willen nennen kann, zu entwickeln, der ein Einatmen sucht in dem, was Wahrnehmung ist, und ein Ausatmen sucht in dem, was Denken ist. Ich nehme wahr und halte in diesem Moment mein Denken zurück und atme dabei Weltinhalt willentlich ein. Ich denke, jetzt das Denken ansetzen, Wahrgenommenes, also ich habe einen Wahrnehmungsinhalt in mich hineingelassen unter Zurückhaltung des Denkens, und erst wenn ich ihn in mir habe, diese reine Wahrnehmung, dann setze ich mein Denken an und dieses, ich denke das Wahrgenommene und atme in diesen, was man nennt, Lichtseelenprozess dabei wieder aus. Zitat, darin ist nun das Seelische, das was vor 3000 Jahren, also in der Zeit, in der doch das Atmen als Teil des alten Yoga-Willens in seiner Hochblüte stand, also in alten Indien, da hatten wir den Luftseelenprozess in diesem Yoga-Willen. Also darin ist nun das Seelische, dass wir, was vor 3000 Jahren mit der Luft ein- und ausgeatmet worden ist, und wir müssen lernen, in einer ähnlichen Weise den Sinnesprozess in seiner Durchseelung einzusehen, wie man vor 3000 Jahren den Atmungsprozess eingesehen hat. Dies kann erübt werden, wie zum Beispiel in dem Buche Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten dargestellt. Man wird dann erleben, wie sich ein Rhythmus ergibt des Wahrnehmens zum Denken. Zitat, indem man beweglich macht sein seelisches Leben, erlebt man den Pendelschlag, den Rhythmus, das fortwährende ineinander Vibrieren von Wahrnehmung und Denken. Also wir haben in der Vergangenheit gehabt, was man in der früheren berechtigten Weise im Yoga hatte, diesen Luft-Seelen-Prozess, also das Atmen als das Wesentliche in der Meditation. Dann haben wir heute als das Berechtigte den Licht-Seelen-Prozess. Und wir haben ja das, was wir wissen, dass wir als Mensch leben in dieser Erdensphäre, die eingebettet ist in der Mondensphäre. Und das ist eine Gedankenwelt, also wir leben in einer Sphäre aus Gedanken. Und diese Gedanken kommen uns in der sinnlichen Wahrnehmung über alle 12 Wahrnehmungsmöglichkeiten, sinnlichen Wahrnehmungsorgane als Licht entgegen. Es ist Licht, es ist nur in verschiedener Ausgestaltung, eben als Ton, Druck, als Sichtbares und so weiter. Aber es ist Licht und deswegen ist es ein Lichtseelenprozess. Und die reine Wahrnehmung möchte uns hier anleiten dazu, das einfach in unser Bewusstsein aufzunehmen, ohne es noch mit dem Denken zu bearbeiten und mit Begriffen zu verbinden. Um diese reine Wahrnehmung in uns wirken zu lassen und dann erst mit dem Denken anzusetzen, nach dem Einatmen des Lichtes in der Wahrnehmung, dann das Ausatmen im Denken. Also das erlebt man dann den Pendelschlag, den Rhythmus, das fortwährende ineinander Vibrieren von Wahrnehmung und Denken, sagte Rudolf Steiner. Man nimmt etwas wahr, zum Beispiel die Flamme einer Kerze. Schließt man die Augen, so kann man ein Nachbild dieser Flamme in sich erleben, das langsam abklingt. Wir haben eine Wahrnehmung in uns wie eingeatmet, haben diese in uns, und diese klingt wieder ab. Es ist wie ein Ausatmen. Man kann Ähnliches mit jedem Sinn machen. Wir nehmen also in diesem Prozess etwas, einen Lichteindruck auf, Die Welt teilt sich uns mittels des Lichtes. Das Licht ist hier gebraucht für die Weisheit, die alles durchdringt und kann daher auch Druck, Bewegung, Ton, Wort und so weiter meinen. Das, was uns den Lichteindruck vorerst vermittelt und dann langsam nachlässt, abklingt, ist der menschliche Ätherleib. Es ist unser Wahrnehmen, ein Einatmen von Eindrücken, die sich vorerst in unserem Ätherleib einprägen. Diese Einprägung in dem Ätherleib ist aber eine bleibende, die der Inhalt unseres Gedächtnisses wird und deren Wirkung langsam nachlässt. Also wir haben ja, wenn wir eben in die Flamme zum Beispiel sehen, ein Nachbild. Und dieses Nachbild ist das, was sich in den Ätherleib eindrückt. Das bewusste Ausbilden, Stärken und Verfeinern dieses Vorganges des Einatmens von Welteindrücken durch die Sinnesorgane und das ruhige, beschauliche Ausatmen der Wirkung ist, was den Lichtseelenprozess ausmacht und was der Wahrnehmung zugrunde liegt. Die Sinnesorgane können entweder gegliedert werden in solche, die mehr außer uns oder innerhalb unserer Organisation wahrnehmen, oder in solche gegliedert werden, die im Zusammenhang mit den jeweiligen Seelenkräften, also mit dem Denken, Fühlen oder Wollen stehen. Es sind einige Sinnesorgane mehr mit dem Wollen in Verbindung, also Willenssinne. Der Lebenssinn, der Bewegungssinn, der Gleichgewichtssinn und der Tastsinn. Andere Sinnesorgane sind in Verbindung mit dem Fühlen, also Gefühlssinne, Geruchssinn, Geschmackssinn, der Sehsinn, Wärmesinn. Und eine Gruppe der Sinnesorgane sind Sinne des Denkens und der Erkenntnis. Also Erkenntnissinne sind der Hörsinn, der Wort, also der Sinn für das Wort, der Wortsinn und der Gedankensinn oder Begriffssinn und der Ich-Sinn. Für jeden dieser Sinne ist auch ein entsprechendes Sinnesorgan vorhanden, wenn sie uns auch nicht unmittelbar sinnlich wahrnehmbar sind. Zitat, weil das Organ des Vernehmens von Worten und dasjenige des Erfassens von Gedanken nicht so äußerlich wahrnehmbar sind als das Ohr für das Hören. In Wirklichkeit sind für die beiden Wahrnehmungstätigkeiten ebenso Organe vorhanden, wie für das Hören das Ohr. Also wir sehen hier in der Abbildung die 12 Sinne des Menschen. Also ich möchte hier beginnen, ganz oben, bei den taghellen Sinne. Also man kann verstehen, was einen die Sinne mitteilen, also den Hörsinn. Das ist mehr im Vorstellungsverwandten und dann beginnen wir im Gefühlsverwandten, der Wärmesinn, der Sehsinn, der Geschmackssinn. Und dann kommen wir in das Nachtdunkel, in die Sinne des Unbewussten, der Erde, der Inneren zugewandt, der Geruchssinn, der Tastsinn, der Gleichgewichtssinn. Und wir sind dann bei den willensverwandten Sinnen, also schon beim Bewegungssinn und dem Lebenssinn. Und dann wieder in der Vorstellungsverwandten im Ich-Sinn. Und dann der Gedankensinn und der Wortsinn. Es ist ganz berechtigt, davon zu sprechen, dass die Sinnesorgane, sagt Rudolf Steiner, auf einer Welt aufgebaut sein müssen, die selbst übersinnlich ist. Da die Sinnesorgane zuletzt als das Ergebnis der Tätigkeit dieser Welt erscheinen, so kann man davon sprechen, dass diese Tätigkeit eine mannigfaltige ist. Gleichsam von ebenso vielen Seiten her wirkt sie auf den Menschen, als Sinnesorgane vorhanden sind. Also es wirkt ja die Welt als unsere Lebensumgebung auf uns ein. Und der Mensch braucht diese 12 Sinne, um die Welt vollständig sinnlich erfassen zu können. Gleichsam von ebenso vielen Seiten her wirkt sie auf den Menschen, als Sinnesorgane vorhanden sind. Es ergießen sich die Strömungen dieser Welt. Also wir denken uns die Welt als das, was sie makrokosmisch ist, als eine geistig-seelisch-physische Welt. Und in diesen Strömen die geistigen und seelischen Dinge der Seelenwelt und der Geisteswelt. Und sie strömen in die Brunnen, die unsere Sinnesorgane sind. Es ergießen sich die Strömungen dieser Welt in jene Brunnen, die in den Sinnesorganen liegen, so dass der Mensch aus diesen Brunnen für sein Seelenleben schöpfen kann. Und weil dasjenige, was aus diesen Brunnen geschöpft wird, zuletzt sich in dem Ich zusammenfindet, muss es, obwohl es von verschiedenen Seiten herkommt, doch ursprünglich einen einheitlich in sich wirkenden Entströmung. Und wenn wir entweder dazu veranlagt sind, schon in natürlicher Weise, oder mit meditativer Tätigkeit beginnen, dann beginnen wir auch damit, die sinnlichen Wahrnehmungsfähigkeiten, Organe zu erweitern, sie zu verfeinern, sie in die Lage zu versetzen, die feinen Vorgänge der Seelenwelt und der Geisteswelt, des Ätherischen, wahrnehmen zu können. Und dann bilden sich aus, das, was jeder Mensch hat, also bei jedem Menschen ist veranlagt, die Fähigkeit zu höheren Wahrnehmungen und zu höheren Wahrnehmungsorganen. Es ist nur an uns, sie auch auszubilden. Es gibt hier keine Regelungen und Gesetze, wie schnell und gut das gehen muss. Das kann kurz dauern, aber auch lange. Das können Wochen sein und Monate, Jahre oder Inkarnationen. Das ist ganz abhängig von unserem Schicksal und unseren Fähigkeiten und von unserer Weltumgebung, die ja in der heutigen Zeit, in unserer arimanischen Zeit, mit allen Mitteln versucht, diese höheren Wahrnehmungen zu verhindern. Also Sie wissen das ja von den chemischen, elektrischen, elektromagnetischen, panikartigen Dingen, die alle auf uns einstürzen, um den Menschen die Ruhe oder die Fähigkeit zu rauben, höhere Wahrnehmung zu entwickeln. Und nun möchte ich eingehen auf diese höheren Wahrnehmungsorgane, die auch wieder 12 sind und auch wieder immer dann in einer Verbindung stehen mit den 12 sinnlichen Wahrnehmungsfähigkeiten. Wir können nun entweder durch natürliche, hellseherische Veranlagung oder durch willentliche Übungen höhere Wahrnehmungsorgane ausbilden. Mit diesen können wir unmittelbar geistig, seelisch wahrnehmen. Also wenn wir wieder ausgehen in diesem Bild jetzt, wo wir die 12 im inneren Kreis haben, die 12 sinnlichen Wahrnehmungsfähigkeiten, dann immer ausgebildet, dann die höheren Wahrnehmungsfähigkeiten. Also wenn wir dann wieder beginnen mit dem Hörsinn, ganz oben haben wir die höhere Wahrnehmung der Inspiration. Im Wärmesinn die Imagination verbunden mit seelisch Einwirkenden. Im Sehsinn die Imagination und im Geschmackssinn die Imagination verbunden mit Materialität. Im Geruchssinn haben wir das mystische Einssein mit Gott. Im Tastsinn die Durchdrungensein mit dem Gottgefühl. Dem Gleichgewichtssinn die innere Ruhe, sich als Geist zu fühlen, also das Gleichgewicht. Im Bewegungssinn die Empfindung des eigenen freien Seelischen. Und im Lebenssinn die Behaglichkeit. Und der Ich-Sinn die Intuition verbunden mit Wesenhaftem. Und im Gedankensinn, in dem Begriffssinn die Intuition. und im Wort sind die Inspiration verbunden mit innerlichem Erleben. Das sind die höheren Wahrnehmungen und sie entsprechenden Erkenntnisorgane in ihrem Verhältnis zu den 12 Sinnen. Gelangt der Mensch durch die Ausbildung seiner höheren Wahrnehmungsorgane dazu, Wahrnehmungen der astralen oder geistigen Welt zu erlangen, so kommen zu den 12 bereits beschriebenen Sinnen weitere 12 höhere Wahrnehmungsorgane hinzu. Durch die höheren 12 Wahrnehmungsorgane können wir unmittelbar und ohne Umweg der physischen Wahrnehmung zum Bild, also zur Imagination, also zur Wahrnehmung höherer Vorgänge oder zum Begriff, also zur Inspiration oder gar zum Ich-Wesen, also zum Wesenhaften, zur Intuition kommen. Aber wir erleben auch unser Einssein mit Gott und der geistigen Welt. Zum Beispiel wird unser Sinn für das Gleichgewicht in eine höhere Wahrnehmung verwandelt, die uns so weit bringt, uns als Geist zu fühlen und die dadurch entstehende Ruhe zu empfinden. Dieses Ausbilden und Wirksamwerden der höheren Wahrnehmungsorgane wird auch beschrieben als ein über die Grenzen der sinnlichen Wahrnehmung hinausgehen, namentlich der Grenze der Sinnesorgane. Zitat: Wenn wir aus uns herausdringen, dann dringen wir durch die Sinne nach außen. Es ist ganz, ich möchte sagen, selbstverständlich, dass wenn unser geistig-seelisches die Leibeshülle verlässt, es durch die Sinne nach außen dringt. Wir kommen also durch die äußeren Sinne, durch den Geschmackssinn, den Sehsinn, den Wärmesinn, den Hörsinn, den Wortsinn, den Gedankensinn und den Ichsinn nach außen, sagt dazu der Rudolf Steiner. Dadurch gibt es einen Zusammenhang zwischen den niederen Sinnesorganen und den höheren Sinnen. Zitat: Das heißt, wir dringen mit unserem geistig-seelischen nach außen, indem wir unsere Sehwerkzeuge zurücklassen, indem wir uns bewegen in der Welt mit dem seelischen Auge sehend, aber die physischen Augen zurücklassen. Also wenn wir uns wegimaginieren, alles, was physische Wahrnehmungsorgane sind, und was bleibt, ist das, was hineinströmt in diese Brunnen aus der geistigen Welt. Und dann beginnen wir, aus den Augen zum Beispiel heraustretend, das Höhere wahrzunehmen, aber die physischen Augen zurücklassen. Wenn wir also gerade durch das Auge verlassen, unsere Leiblichkeit, kommen wir in jene Region hinein, wo die Imagination, also wir erleben die geistigen Bilder hinter dem physisch-sinnlichen, waltet. Durch unsere Ohren, durch den Gehörsinn unseren Leib verlassen, dann kommen wir hinaus in die geistig-seelische Welt und erleben die Inspiration. Durch den Gedankensinn unseren Leib verlassen, dann dringen wir in das Gebiet der Intuition. Zitat Ende. Und wenn wir nun beginnen, an dieser höheren Wahrnehmung zu arbeiten, dann sind für uns in den Übungen, in der Meditation und Entwicklung gewisse Bedingungen zu erfüllen, die uns dann erst die Möglichkeit geben, diese Entwicklung durchzugehen. Und im Weiteren wird auch beschrieben, die Wahrnehmungsorgane an sich, die heute ja sehr vielfach auch beschrieben werden, schon von vielen Menschen, die man Chakren nennt, und wie die Seelen-, Denk-, Fühlen- und Wollenskräfte des Menschen gearbeitet werden müssen, um diese Organe zu stärken und auszubilden. Also diese Bedingungen für das, oder Steiner nennt sie in seinem Buche, wie erlange ich Erkenntnisse höherer Welten, die Bedingungen der Geheimschulung. Also das Leib, Seele und Geist benötigen für ihre Entwicklung gesunde, anregende und kulturell entsprechende Umgebung. Auf diese sollte nach Möglichkeit geachtet werden. Die Einbindung in das menschliche schicksalsgemäße Leben nur in äußersten Ausnahmen verlassen und niemals glauben, es gebe Mitmenschen, denen es wichtig wäre, zu helfen. Der Weg kann nur alleine und ohne Hilfe gegangen werden. Körperliche und geistige Gesundheit fördern. Der Genuss sollte nur ein Mittel zur Gesundheit sein. Der Wille sollte da sein, gesund leben zu wollen. Darin muss der Mensch die möglichste Selbstständigkeit erlangen. Die anderen Ratschläge sind zumeist überflüssig. Mit Lebensverhältnissen und Arbeit zufrieden sein, aber im rechten Falle die Pflichten des täglichen Lebens höher zu stellen als die Sorge um die Gesundheit. Besonders wichtig ist dahingehend das Streben nach völliger geistiger Gesundheit, klares Denken, sicheres Empfinden und Fühlen sind hier die Grundlage. Zum Zweiten, als ein Glied des ganzen Lebens fühlen, die volle Verantwortung für sein Tun. Wenn mir etwas Unliebes geschieht, wenn mir etwas nicht gelingt, nicht die Schuld in den anderen suchen, nicht die anderen sind schuld an meinen Verhältnissen, die Schuld bei sich selber suchen, alles im Verhältnis der Umstände sehen und der eigenen Mitverantwortung bewusst sein. Ein Urteil über einen Verbrecher wird man dann sich zurückhalten, wenn man die Umstände seines Werdeganges mitbeachtet und so sieht, dass ich selbst, wenn ein ähnliches Schicksal ich gehabt hätte, auch in solch eine missliche Lage unter Umständen hätte kommen können. Eine Welt der Wesen und Gedanken werden wir nur dann betreten können, wenn wir uns auf den Weg dorthin mit den Vorstellungen durchdringen, Gefühle und Gedanken sind wirkliche Tatsachen. Dadurch lernen wir die Orientierung in den höheren Welten, in dem seelischen, also astralen und in der Gedankenwelt, also in Devachan. Wirken Gefühle und Gedanken aufeinander wie in der physischen die sinnlichen Dinge. Man muss glauben, erkennen und sich verinnerlichen, dass ein verkehrter Gedanke, den man hegt, auf andere Gedanken, die den Gedankenraum beleben, so verheerend wirken kann wie eine Gewehrkugel auf physische Gegenstände, die sie trifft. Man kommt in den höheren Welten nur vorwärts, wenn man auf seine Gedanken und Gefühle genauso achtet wie auf seine Schritte in der physischen Welt. Gedanken und Gefühle haben ebenso Bedeutung für die Welt wie Handlungen. Es muss erkannt werden, dass es ebenso verderblich ist, wenn ich meinen Mitmenschen hasse, wie wenn ich ihn schlage. Dann komme ich zur Erkenntnis, dass die Welt eben solche Nutzen aus meinen reinen Gedanken und Gefühlen zieht, wie aus meinem Wohlverhalten. Die lebendigen Gedanken der höheren Wesen der geistigen Welt schufen und schaffen an unserer Welt. Gedanken sind ein Schaffen. So sind auch die Gedanken der Menschen Realitäten, für deren Auswirkung wir Bewusstsein und Verantwortung übernehmen müssen. Aus diesem und aus dem vorhergehend Dargestellten ergibt sich auch die Anschauung des Menschen als eine geistige Wesenheit, also ein Wesen geistiger Innerlichkeit. Man kann sagen, Zitat, des Menschen eigentliche Wesenheit liegt im Inneren. Zitat Ende. Sich selbst eben als geistiges Wesen ansehen, in einer ständigen Pendelbewegung zwischen neuen äußerlichen Erleben und innerlicher Entwicklung, so die geistige Waage halten zwischen einem offenen Herz für alles und der inneren Festigkeit des Bewusstseins von sich selbst, daraus an der Entwicklung einer unerschütterlichen Ausdauer arbeiten, an der Standhaftigkeit in der Befolgung eines Beschlusses. Und wenn wir Handlungen ausführen, ist nicht der Erfolg ausschlaggebend, sondern entscheidend ist allein die Liebe zur Handlung. Je mehr sich der Geistesschüler durchdrungen hat mit der Demut dem Göttlichen gegenüber und lebt in der Anschauung der geistigen Welt als seiner Heimat, umso mehr kann in der Seele leben Dankbarkeit gegenüber allem, was dem Menschen zukommt. Und es ist leicht gesagt, daraus kann sich eine Liebe zu allem Sein und allen Wesen bilden. Eine Allliebe. Also es kann wirklich mit Berechtigung dies gesagt werden. Es kann sich das bilden, eine Allliebe. Die Vorstellung davon kann früh errungen werden, aber erst müssen alle dunklen Flecken, alle Sonderungen von der geistigen Welt und die Widersacherwirkungen, also die Tiere in uns, die uns hindern wollen, überwunden, veredelt werden, bis es wirklich soweit ist. Dann kann auch das Leben im obigen Sinne aufgefasst werden, so kann, wer es ernst mit seiner Entwicklung nimmt, seinem Leben ein einheitliches Gepräge geben, Liebe zu allen Wesen entwickeln, Andacht, Liebe zur Arbeit, ruhig auf das Hinhorchen, was einem zukommt, verarbeiten, nicht vorschnell urteilen. Und nun weiter mit der Frage der Ausbildung der höheren Wahrnehmungsorgane, also die Vorbereitung für die Ausbildung höherer Wahrnehmung. Die Entwicklung von Wahrnehmungsorganen für die höhere Welt besteht in einer ganz bestimmten Pflege des Gefühls- und Gedankenlebens. Also wir sind ein seelisch-geistiges Wesen und wir müssen unsere Seelenfähigkeiten, unsere Geisteskräfte, unsere Reinheit so weit bringen, dass unsere Fähigkeiten darin bestehen, diese an unserer Leiblichkeit, an dem Ätherleib, mittels des gereinigten, bekräftigten Astralleibes zu bilden, an diesen Wahrnehmungsorganen zu bilden, sie auszubilden, zu stärken, sie in Bewegung zu versetzen, in die Fähigkeit zu versetzen, wahrzunehmen und unser Bewusstsein in die Fähigkeit zu versetzen, diese feinen Vorgänge auch wirklich in einer reinen Wahrnehmung aufnehmen zu können. Wir können im Wesentlichen drei Arten von höherer Wahrnehmung unterscheiden. Also wie schon in einem vorhergehenden Arbeit beschrieben. Die Imagination als das bildhafte Erleben eines geistigen Inhaltes oder Wesens. Die Intuition als das begriffliche oder gedankliche Erleben eines geistigen Inhaltes oder geistigen Wesens. Und die Inspiration die Intuition als unmittelbares Erleben und die in Verbindung treten mit einem geistigen Wesen. Sind diese höheren Wahrnehmungsorgane ausgebildet, wird uns eine neue, feinere Art der Wahrnehmung, die uns Tatsachen der Seelen- und Geisteswelt erkennen lassen. Nur durch eigene Tätigkeit, durch eigenverantwortliches Arbeiten an uns, der Arbeit an der Art, wie wir der Welt Gefühle und Gedanken entgegenbringen können, wir uns reif würdig machen, höhere Wahrnehmung zu erreichen. In der Folge Anleitungen, wie wir unsere Gedanken und Gefühle zu kontrollieren, in ein Gutes zu verwandeln lernen. Eine Beschreibung von Übungen für das Erlangen einer Wahrnehmung von Lebens- und ätherischen Vorgängen. Die Aufmerksamkeit lenken auf feine Vorgänge des Lebendigen. Erstens auf die Vorgänge des sprießenden, wachsenden, blühenden, gedeihenden Lebens. Also beginnend mit dem Keim einer Pflanze. Wie es sprießt, wie es wächst, wie es beginnt zu wachsen, zu blühen und dann zu gedeihen. Und zweitens denen des Verblühenden, des verwelkenden, absterbenden Lebens. Denn anfangs muss man intensiv, lebhaft und genau schauen, dann aufkommende Gefühlen hingeben, ruhig und gelassen die Erscheinungen auf sich wirken lassen und seine Aufmerksamkeit ganz bewusst auf diese Tatsachen lenken. Alles andere aus der Seele verbannen, sich einen Moment lang ganz alleine diesen einen Eindruck überlassen und eben ohne mit dem Denken zu beginnen, ohne Begriffs- und Vorstellungszusammenhänge zu versuchen, so lange als möglich in der reinen Wahrnehmung zu bleiben, dass nur die Wahrnehmung wirkt. Es wird ein Gefühl langsam stärker und nimmt eine energische und kräftige Form an, die diese Vorgänge vergegenwärtigen, also die des Aufblühens oder die des Vergehens. Diese Gefühlsformen ruhig in sich nachklingen lassen. Zitat: Wer oft die Aufmerksamkeit auf den Vorgang des Werdens, des Gedeihens, des Blühens gelenkt hat, der wird etwas fühlen, was die Empfindung bei einem Sonnenaufgang entfernt ähnlich ist. Und aus dem Vorgang des Verwelkens, des Welkens, Absterbens, wird sich ihm ein Erlebnis ergeben, das in ebensolcher Art mit dem langsamen Aufsteigen des Mondes im Gesichtskreis zu vergleichen ist, sagt er zu Rudolf Steiner. In sich die Welt der Töne aufleben lassen, erkennen lernen, wie sich durch die Töne an mineralischen, lebendigen Empfindungen, an Gedanken und Wesenhaften mitteilt. Dadurch kann die Aufmerksamkeit, die vorerst auf das Tote der mineralischen Welt herabgedämpft wurde und ist, wieder langsam so erweitert und verfeinert werden, dass sie auch die seelischen und geistigen Mitteilungen empfinden kann. Zitat: Nur das soll seine Seele erfüllen, was in dem Wesen vorgeht, von dem der Ton kommt. Der wird sich dadurch die Fähigkeit aneignen, mit einem Wesen sozusagen zusammenzufließen, von dem der Ton ausgeht. Zitat Ende. Anderen Menschen beim Sprechen vorurteilslos, das mag sehr schwer sein oft, zuhören. Zitat: Die Schüler fühlen sich verpflichtet, übungsweise zu gewissen Zeiten sich die entgegengesetztesten Gedanken anzuhören und dabei alle Zustimmung und namentlich alles abfällige Urteilen vollständig zum Verstummen zu bringen. Zitat Ende. Das eigene Innere vollkommen zum Schweigen bringen. Keine Zustimmung, kein Widerspruch. Durch einen Widerspruch oder vorschnelle Zustimmung beraubt man sich der höheren Entwicklung, da man ein vorgefasstes Urteil hat. Also man sieht ja schon, da behindert man die reine Wahrnehmung. Also man beendet die reine Wahrnehmung, sobald ein vorgefasstes Urteil oder Ablehnung oder sonst was auftaucht im Bewusstsein. Da man ein vorgefasstes Urteil hat und so sich den neuen Erkenntnissen verschließt. Man muss dies in sich vollständig zum Schweigen bringen, also die Übung, die reine Wahrnehmung wirken lassen. Dies wird nur langsam sich wandeln können, aber es wird entstehen langsam eine ganz andere Art von Zuhören. Und nun zu der Frage der Ausbildung der höheren Wahrnehmungsorgane, dem Ausbilden der Chakren. Der Mensch hat Wahrnehmungsorgane für die sinnliche Welt. Aus der Vergangenheit heraus hat er auch ausgebildete Wahrnehmungsorgane für die übersinnlichen Wahrnehmungen. Also wir wissen das ja aus der Menschheitsentwicklung, dass die Menschheit vor dem dunklen Zeitalter höhere Wahrnehmungen hatte. Noch weiter zurückgehend immer mehr höhere Wahrnehmungen, dass wir in der frühesten Zeit ja zusammenlebten mit den Göttern und den geistigen Wesen in der geistigen Welt und sie unmittelbar wahrnehmen konnten. Diese Wahrnehmungsorgane haben sich zurückgebildet bei den meisten Menschen. Diese höheren Wahrnehmungsorgane sind die Grundlage eines atavistischen Hellsehens. Dieses atavistische Hellsehen versiegte bis zum 19. Jahrhundert fast vollständig. Das ist eben das Eintreten des fast völligen Materialismus in der Menschheit, das wir gesehen haben im 19. Jahrhundert und das heute noch in so einer zerstörerischen Weise weiterwirkt. Heute treten wieder Menschen auf, die ein solches Hellsehen mitbringen. Diese Art des Wahrnehmens höherer Welten erlaubt es aber im Allgemeinen nicht, die volle Selbstbewusstheit und das volle Selbstbewusstsein in die geistige Welt mit hineinzubringen, im vollen Selbstbewusstsein in die geistige Welt einzutreten. Die hier vorliegende Beschreibung zeigt einen für heutige Menschen berechtigten Weg, einen jeweils zweiten Teil. Also wir haben der höheren Wahrnehmungsorgane auszubilden. Also wir haben in den früheren Wahrnehmungsfähigkeiten einen Teil der höheren Wahrnehmungsorgane, die aktiv waren. Oder bei den atavistisch veranlagten, natürlich hellsehenden Menschen haben wir auch einen Teil dieser höheren Wahrnehmungsorgane in der Fähigkeit, höhere Wahrnehmungen zu haben. Bei den meisten Menschen ist das zur Stille gekommen. Aber wir können eben den anderen Teil dieser Wahrnehmungsorgane bewusst ausbilden. Diese Chakren oder Lotusblüten, wie man sie auch nennt, haben jeweils eine Art Blätter. Also diese höheren Wahrnehmungsorgane des Menschen gliedern sich jeweils in zwei Gruppen von Blättern. Die eine Gruppe, die bereits für das atavistische Hellsehen ausgebildet ist, und die zweite Gruppe, die durch bewusste Übungen zur aktiven Tätigkeit ausgebildet werden. Also die durch eigene Tätigkeit, durch eigene Arbeit an sich selbst ausgebildet werden. Kommen diese zur Tätigkeit, so werden von ihnen auch die früher Ausgebildeten, also die für das atavistische Hellsehen verantwortlich waren, also der zweite Teil der Blätter zur Tätigkeit. Also sie erwachen zur Tätigkeit. Die folgenden Übungen sollen nun zeigen, wie am Astralleib. Also das Ziel der Versenkung, also der Meditation, in die oben charakterisierten symbolischen Vorstellungen, wie zuvor beschrieben, und Empfindungen ist genau gesprochen die Heranbildung der höheren Wahrnehmungsorgane innerhalb des astralen Leibes des Menschen. Also so gearbeitet werden kann, dass sich diese neuen feinen Wahrnehmungsorgane, die Lotusblütenblätter, Chakren, ausbilden können. Auch sollte durch die geschilderten Übungen es erreicht werden, dass der Erkenntnissucher bewusste Kontrolle über die Strömungen seines Ätherleibes erreicht, die durch diese Lotusblüten durchströmen. Diese bewusste Kontrolle wird erreicht, indem der Astralleib während der Nacht am Ätherleib arbeitet, diese neuen Organe heranbildet, die vorhergehenden Angaben für Übungen und die Mantren, die zum Beispiel Rudolf Steiner gegeben hat, oder die Mantren der Hochschule, bringen den Astralleib dazu, diese höheren Organe auszubilden. Also wenn wir meditieren, diese Mantren in entsprechender Konzentration und Übung und Ruhe und rhythmischen Regelmäßigkeit und länger währenden Dauerhaftigkeit, dann haben wir hier ein Ausbilden der höheren Organe durch diese Mantren in der Meditation. Werden keine solchen Übungen durchgeführt, arbeitet der Astralleib während des Schlafes am physischen Leib und Ätherleib. Also wir wissen das ja, dass im Schlafe der Astralleib in Verbindung mit höheren geistigen Wesenheiten an unserem Ätherleib und physischen Leib aufbaut, wieder das, was wir während des Tages erleben. Tagesleben zerstört haben an unserem Leib. So werden vom Ätherleib Astrale wieder aufgebaut. Durch die Meditation und Konzentration bringt man den Seelenleib dazu, an seinen geistigen Wahrnehmungsorganen zu arbeiten. Und hier möchte ich auch hinweisen auf die Nebenübungen, die genau hier helfen, den Meditanten, diese Arbeit, die normal der Astralleib am Ätherleib und physischen Leib verrichtet zur Gesundung und zum Aufbau, können dann durch die Nebenübungen ersetzt werden, so dass es nicht zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung kommt, dadurch, dass ja der Astralleib dann in der Nacht nicht mehr an der Bildung des Ätherleibes, sondern an der Ausbildung der Wahrnehmungsorgane arbeitet. Mehr dazu möchte ich in einer weiteren Arbeit dann zu den Nebenübungen bringen. Aber die Nebenübungen sind eben auch während der Meditation etwas sehr Wesentliches, auch wenn sie nur Nebenübungen heißen. Und nun kommen wir zu den einzelnen Lotusblumen oder Chakren, also zum einen, zum ersten, zur Stirnchakra. Die Svastika oder das Sonnenrad sitzt an der Nasenwurzel im Kopf und ist circa einen Zentimeter tiefer als die Mitte der Augenbrauen. Wenn der Mensch an diesen Punkt denkt mit ganz bestimmten Wortzusammensetzungen, erweckt er im Inneren des Astralleibes gewisse Fähigkeiten. Wenn an diesem Punkt intensiv gedacht wird, mit gleichzeitigem Aussprechen eines bestimmten Wortes, entsteht eine Art Aufblitzen, Lichtwerden, welches für den Hellseher sichtbar ist. Durch Schulung werden die einzelnen Blüten aktiv und das Rad beginnt sich zu drehen. Also das ist diese vierblättrige Sonnenrad. Dann haben wir das Halschakra, also die 16-blättrige Lotusblume. Diese nimmt Gestalten wahr. Die Gedankenart, die eine Seele hat, die Gesetze, nach denen eine Naturerscheinung sich vollzieht, treten für die 16-blättrige Lotusblume in Gestalten auf. Das sind aber nicht starre, ruhige Gestalten, sondern bewegte, mit Leben erfüllte Formen. Der Hellseher, bei dem sich der Sinn entwickelt hat, kann für jede Gedankenart, für jedes Naturgesetz eine Form nennen, in denen sie sich ausprägen. Die früher acht Blumenblätter können nicht aktiv ausgebildet werden. Die anderen acht schon, durch Erwerben gewisser Fähigkeiten. Der Mensch muss auf gewisse Seelenvorgänge Aufmerksamkeit und Sorgfalt verwenden. Folgende acht Seelenvorgänge sind hierfür wesentlich. Erstens, die Art und Weise, wie man sich Vorstellungen aneignet. Die richtige Meinung. Gewöhnlich überlässt sich in dieser Beziehung der Mensch ganz dem Zufall. Zu diesem Zweck auf seine Vorstellungen achten. Jede Vorstellung muss für einen von Bedeutung sein. Sie ist jeweils eine bestimmte Kunde über Dinge und Außenwelt von Vorstellungen ohne Bedeutung nicht befriedigt sein. Sein ganzes Begriffsleben so lenken, dass es ein treuer Spiegel der Außenwelt wird. Unrichtige Vorstellungen aus seiner Seele entfernen. Also wir haben ja heute die allerunmöglichsten Vorstellungen über Dinge, die wir jeden Tag in den Regimen und Massen Unwahrheitsmedien hören, über Klimaveränderungen, über irgendwelche Seuchen, über irgendwelche Tests. Und die Vorstellungen, die darüber vermittelt werden, stimmen überhaupt nicht mit den Tatsachen und Wirklichkeiten überein. Also hier ist jeder Mensch aufgefordert, sich selbst ein klares, wahrheitsgetreues Urteil zu bilden und Obacht zu geben, dass es eine unglaubliche Manipulation, eine unglaubliche Beschallung mit den verschiedensten Unwahrheiten in der heutigen Welt gibt. Also die unrichtigen Vorstellungen aus seiner Seele entfernen. Alles, was man aufnimmt, muss man zuvor prüfen, ob es den Realitäten der Außenwelt entspricht, ob es von Wichtigkeit ist, wie weit die bestehenden Vorstellungen sich dadurch verändern müssen. Ständig an der eigenen Wahrnehmung und Begriffsbildung arbeiten. Auch ganz wesentlich, sich niemals zu fühlen, was auch versucht wird von dem heutigen arimanischen System, uns einzubringen, bilden, dass wir glauben, der letzte Ausfluss der Wahrheit und unglaublichen Intelligenz und dem Wissen über die Welt zu sein und wir müssten ja nichts mehr lernen. Nein, wir müssen immer an unseren Vorstellungen arbeiten, immer die Kraft haben, bestehende Vorstellungen anzuzweifeln, erst wenn wir völlige Gewissheit haben über unsere Erkenntnis und dann auch immer offen sein für neue Erkenntnis, für die Revision der bestehenden Vorstellungen, um zu arbeiten an einer wirklichen, wahrheitsgetreuen Abbildung der Wirklichkeit in unseren Vorstellungen. Also ständig an der eigenen Wahrnehmung und Begriffsbildung arbeiten. Die Bewusstwerdung des ganzen Prozesses, die Art und Weise, wie man sich Vorstellungen aneignet. Eine jede Vorstellung soll für den Menschen Bedeutung gewinnen. Zweitens, voll bewusst entschließen und handeln. Das richtige Urteil, das nicht von Sympathie und Antipathie abhängig gemacht wird. Entschlüsse nur in voller Überlegung fassen. Nur aus begründeter, voller Überlegung selbst zu dem Unbedeutendsten sich entschließen. Alles gedankenlose Handeln, alles bedeutungslose Tun, von der Seele fernhalten, zu allen wohlerwogene Gründe haben und unterlassen, wozu keine bedeutsamer Grund drängt. Drittens, nur was Sinn und Bedeutung hat, sagen, das richtige Wort. Alles Reden um des Redens willen, bringt vom Weg zu dem Geist ab. Die gewöhnliche Art der Unterhaltung, wo bunt durcheinander geredet wird, soll vermieden werden, dabei aber nicht ausschließen vom Verkehr mit den Mitmenschen. Gerade im zwischenmenschlichen Kontakt soll das Reden sich zur Bedeutsamkeit entwickeln. Jede Rede und Antwort stehen, jedem Rede und Antwort stehen, aber gedankenvoll nach jeder Richtung überlegt. Dann gerne schweigen, niemals unbegründet reden, zuerst ruhig hinhören und dann verarbeiten, das rechte Maß der Worte anstreben. Viertens, äußere Handlungen, die in die Beziehung zu den Mitmenschen eingreift, so anlegen, dass sie für dieselben nicht störend sind, die richtige Tat. Regelung des äußeren Handelns in Harmonie zur Umgebung, den bestehenden Vorgängen und Mitmenschen. Man unterlässt Handlungen, welche für andere störend sind oder die im Widerspruch stehen mit dem, was um ihn herum vorgeht. Seine Handlungen so einrichten, dass es sich harmonisch eingliedert in die Umgebung und Lebenslage, wo man veranlasst wird zu handeln, sorgfältig beachten, wie der Veranlassung am besten zu entsprechen sei, wo man sich, wenn man aus sich heraus handelt, die Wirkung der Handlungsweise genauestens erwägen. Also die richtige Tat. Und dann fünftens die Einrichtung des ganzen Lebens natur- und geistgemäß. Der richtige Standpunkt. Nichts überhasten, nicht träge sein. Überbeschäftigung oder Lässigkeit sollten einem nicht gleich ferne liegen. Man sieht das Leben als Mittel der Arbeit und Höherentwicklung an und richtet sich dementsprechend ein. Gesundheitspflege, Gewohnheiten und so weiter richtet er sich so ein, dass ein harmonisches Leben die Folge ist. Alles vermeiden, was Unruhe und Hast ins Leben bringt. Und sechstens, sein Können prüfen und versuchen, nur was innerhalb der Kräfte und Fähigkeiten liegt, zu tun. Zitat, alle vorangegangenen Übungen zur Gewohnheit werden lassen. Man, Zitat Ende, man versucht nichts zu tun, was außerhalb der eigenen Kräfte liegt, aber auch nichts zu unterlassen, was innerhalb derselben sich befindet. Andererseits steckt man sich Ziele, die mit den Idealen, mit den großen Pflichten eines Menschen zusammenhängen. Man fügt sich nicht gedankenlos als ein Rad ein in das Menschengetriebe, sondern sucht seine Aufgabe zu begreifen, über das Alltägliche hinauszublicken. Und siebtens, das Streben, möglichst viel vom Leben zu lernen, das richtige Gedächtnis, Nicht soll einem an einem vorbeigehen, das nicht Anlass gibt, Erfahrung zu sammeln, die einem nützlich sein kann im Leben. Hat man etwas unrichtig und unvollkommen verrichtet, so wird das ein Anlass, Ähnliches später richtig oder vollkommen zu machen. Sieht man die anderen handeln und enthält sich dabei jeglicher Lieblosigkeit, so beobachtet man sie in einem ähnlichen Ziele. Mit einem ähnlichen Ziele, man kann von jedem Menschen viel lernen, auch von Kindern. Wenn man aufpasst, so versucht man sich einen reichen Schatz von Erfahrungen zu sammeln und diesen stets sorgfältig zu Rate zu ziehen. So tut man nichts, ohne auf Erlebnisse zurückzublicken, die einem eine Hilfe sein können bei seinen Entschlüssen und Verrichtungen. Und achtens, also wir sind ja bei der 16-blättrigen Lotusblume und bei den 8 ausbildbaren Blütenblättern, von Zeit zu Zeit Blick in sein Inneres tun. Man muss sich in sich selbst versenken, sorgsam mit sich zu Rate gehen, seine Lebensgrundsätze bilden und prüfen, seine Kenntnisse in Gedanken durchlaufen, seine Pflichten erwägen, über Inhalt und Zweck des Lebens nachdenken. Je mehr zum Beispiel dasjenige, was ein Mensch denkt und redet, mit den Vorgängen in der Außenwelt zusammenstimmt, desto schneller entwickelt sich diese Gabe. Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit sind in dieser Beziehung aufbauende. Lügenhaftigkeit, Falschhaftigkeit, Unredlichkeit sind zerstörende Kräfte. Es kommt nicht auf die gute Absicht, sondern die wirkliche Tat an. Denke und zwar sage ich etwas, was mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt, so zerstöre ich etwas in meinen geistigen Sinnesorganen, auch wenn ich dabei eine noch so gute Absicht zu haben glaube. Die Dinge müssen selbstverständliche Lebensart werden. Dann zeigen sich die ersten Spuren des Hellsehens in diesem höheren Wahrnehmungsorgan. Und von der 16-blättrigen Lotusblume, die eben an Hals, auch Halschakra genannt wird, kommen wir nun zum Herzchakra. Das ist die 12-blättrige Lotusblume. In einer ähnlichen Art wird die 12-blättrige Lotusblume in der Nähe des Herzens gestaltet. Auch hier war die Hälfte, also 6 der Blätter, in einem vergangenen Entwicklungszustand bereits vorhanden und in Tätigkeit. Diese erscheinen von selbst und beginnen sich zu drehen, wenn an den anderen 6 gearbeitet wird. Die Art des Wahrnehmungsinhaltes kann man annähernd charakterisieren, wenn man sie als Seelenwärme und Seelenkräfte bezeichnet. Man fühlt von den Figuren, die durch die 16-blättrige Lotusblume wahrnimmt, Seelenwärme und Seelenkälte ausströmen. Die 16-blättrige zeigt die Form, die 12-blättrige bemerkt das Ausströmen des Gedankens. Zum Beispiel die Form und das Ausströmen der Seelenwärme. Der übersinnlich Wahrnehmende eröffnet sich durch die Ausbildung der 12-blättrigen Lotusblume auch ein tiefes Verständnis für Naturvorgänge. Alles, was auf ein Wachsen, Entwickeln begründet ist, strömt Seelenwärme aus. Alles, was in Vergehen, Zerstören, Untergang begriffen ist, tritt mit dem Charakter der Seelenkälte auf. Die Ausbildung dieses Sinns wird auf folgende Art gefördert. Man muss achten auf die Regelungen, erstens, seines Gedankenlaufes, die Gedankenkontrolle. Irrlich delirierende Gedanken, die nicht in sinngemäßer logischer Weise, sondern rein zufällig aufeinandergefügt sind oder durcheinanderlaufen, verderben die Form der Lotusblume. Je mehr ein Gedanken aus dem anderen folgt, je mehr allem Unlogischen aus dem Wege gegangen wird, desto mehr bildet sich die entsprechende Form aus. Hört man unlogische Gedanken, so lässt man sich gleich das Richtige durch den Kopf gehen, dadurch aber nicht lieblos einer unlogischen Umgebung entziehen. Man soll auch nicht den Drang in sich spüren, gleich alles Unlogische zu korrigieren. Vielmehr still in seinem Inneren die von außen auf ihn einstürmenden Gedanken in eine logische, wahrheitsgetreue, sinngemäße Richtung bringen. Und er bestrebt sich in seinem eigenen Gedanken überall diese Richtung einzuhalten. Zweitens, eine Folgerichtigkeit in sein Handeln zu bringen. Die Kontrolle der Handlungen, alle Unbeständigkeit, Disharmonie im Handeln gereichen der 12-blättrigen Lotusblume zum Verderben. Wenn der Geistesschüler etwas getan hat, so richtet er sein folgendes Handeln danach ein, dass es in logischer Art aus dem ersten folgt. Wer heute anders handelt als gestern, wird nie den charakterisierten Sinn entwickeln. Die Erziehung zur Ausdauer. Drittens. Man lässt sich nicht durch diese oder andere Einflüsse von seinem Ziel abbringen, das man sich gesteckt hat, solange man dieses Ziel als ein richtiges ansehen kann. Hindernisse sind eine Aufforderung, sie zu überwinden, aber keine Abhaltungsgründe. Viertens, die Duldsamkeit, Toleranz gegenüber Menschen, anderen Wesen und auch Tatsachen. Man unterdrückt alle überflüssige Kritik gegenüber dem Unvollkommenen, Bösen und Schlechten und sucht vielmehr, alles zu begreifen, was an einen herantritt. Wie die Sonne nicht ihr Licht dem Schlechten und Bösen entzieht, so er auch der Militant nicht seines verständnisvolle Anteilnahme. Begegnet der Geistesschüler irgendeinem Ungemach, so ergeht er sich nicht den abfälligen Urteilen, sondern er nimmt die Notwendigkeit hin und sucht, soweit seine Kraft reicht, die Sache zum Guten zu wenden. Andere Meinungen versucht er aus der Sicht des anderen zu verstehen. Fünftens, Unbefangenheit gegenüber den Erscheinungen des Lebens. Also der Glaube wird das genannt. Oder das Vertrauen. Also unbefangen. Der Geistesschüler tritt jedem Wesen mit diesem Vertrauen entgegen und der erfüllt sich bei seinen Handlungen mit solchem Vertrauen. Er sagt nie, wenn ihm etwas mitgeteilt wird, das glaube ich nicht, weil es meiner bisherigen Meinung widerspricht. Er ist vielmehr in jedem Augenblick bereit, seine Meinung und Ansicht an einem neuen zu prüfen und zu berichtigen. Er bleibt immer empfänglich für alles, was an ihn herantritt, und er vertraut auf die Wirksamkeit dessen, was er unternimmt. Zaghaftigkeit und Zweifelsucht verbannt er aus seinem Wesen. Also seine Offenheit für Neues. Auch etwas, was uns unseren Meinungen, unserem Wissen, unserer Vorstellung und Erkenntnis widerspricht. Es ist zumindest als möglich, muss es angesehen werden. Hat er eine Absicht, so hat er auch den Glauben und die Kraft dieser Absicht. Hunderte Misserfolge können ihm diesen Glauben nicht nehmen. Es ist jener Glaube, der Berge versetzt. Sechstens, Erwerb eines gewissen Lebensgleichgewichtes. Eines Gleichmutes. Man strebt an, eine gleichmäßige Stimmung zu erhalten, ob im Leid oder im Erfreuliches trifft. Das Schwanken zwischen Himmel hochjauchzend und zu Tode betrübt gewöhnt man sich ab. Das Unglück, die Gefahr findet ihn ebenso gewappnet wie das Glück und die Förderung. Auch hier hängt die regelmäßige Ausbildung der Form der Blätter dieses Sinnesorganes und der Entwicklung der aufgezählten 6 verschiedenen Eigenschaften ab. Wird dieses außer Acht gelassen, so gestaltet sich das Organ zu einem Zerrbild. Der Mensch kann besonders Unduldsamkeit, zaghaft, ablehnend gegen seine Umgebung werden. Er kann zum Beispiel eine Empfindung bekommen für die Gesinnung anderer Seelen und diesen deswegen fliehen und hassen. Er kann wegen der Seelenkälte, die ihn beim Ansichten überströmen, welche ihm widerstreben, gar nicht erst zuhören. Also soweit zur Ausbildung des Herzchakras oder der 12-blättrigen Lotusblume. Und nun kommen wir zum Polaritätschakra oder der 10-blättrigen Lotusblume, Von besonders feiner Art ist die Seelenpflege, die zur Entwicklung der zehnblättrigen Lotusblume notwendig ist. Denn hier handelt es sich darum, die Sinneseindrücke selbst in bewusster Weise beherrschen zu lernen. Für den angehenden Hellseher ist das ganz besonders nötig. Nur dadurch vermag er, einen Quell zahlloser Illusionen und geistiger Willkürlichkeiten zu vermeiden. Der Mensch macht sich gewöhnlich gar nicht klar, von welchen Dingen seine Einfälle, seine Erinnerungen beherrscht sind und wodurch sie hervorgerufen werden. Also irrelierende Gedanken, die bunt durcheinander durch unbewusste Wahrnehmungen ausgelöst werden. Man denkt an jemanden, weil man unbewusst eine ähnliche Person sieht. Man kann eine Farbe nicht leiden, weil es sie ein Lehrer getragen hat, der einen schikaniert hat und so weiter. Unzählige Illusionen beruhen auf solchen Zusammenhängen. Durch diese Lotusblume kann man tief verborgene Eigenschaften an Seelen wahrnehmen. Aber Wahrheit ist diesen Wahrnehmungen nur dann beizumessen, wenn man von den gekennzeichneten Täuschungen ganz frei geworden ist. Und dazu muss man erstens Herr werden dessen, was von der Außenwelt auf einen einwirkt. Man muss es dazu bringen, dass Eindrücke, die man empfangen will, man auch wirklich empfängt. Solch eine Fähigkeit kann nur durch ein starkes Innenleben heranerzogen werden. Man muss es in den Willen bekommen, dass man nur die Dinge auf sich wirken lässt, auf die man die Aufmerksamkeit wendet. Und dass man sich Eindrücken wirklich entzieht, an die man sich nicht willkürlich wendet. Zweitens, was man sieht, muss man sehen wollen. Und worauf man keine Aufmerksamkeit wendet, muss tatsächlich für einen nicht da sein. Lebhaft, energische, innere Arbeit ist dazu notwendig. Man muss alles Gedankenlose herumschauen und herumhören vermeiden. Man muss sich darauf üben, dass man im größten Trubel nichts hören braucht, wenn man nicht hören will. Wie mit einem seelischen Panzer muss man umgeben sein für alle unbewussten Eindrücke. Also drittens, bewusstes Hereinlassen des Gedankens. Man setzt sich einen Gedanken vor und versucht nur weiter zu denken, was man ganz bewusst in völliger Freiheit an diesen Gedanken angliedern kann. Beliebige Einfälle weist man ab. Will man einen weiteren Gedanken zum ersten Gedanken in Beziehung bringen, so mache man sich zuerst bewusst, wo dieser zweite an einen herangetreten ist. Und viertens, wenn man zum Beispiel eine Antipathie gegen irgendetwas hat, so bekämpft man sie und sucht eine bewusste Beziehung zu den betreffenden Dingen herzustellen. Auf diese Art mischen sich immer weniger unbewusste Elemente in das Seelenleben ein. Nur durch solche strenge Selbstzucht erlangt die zehnblättrige Lotusblume die Gestalt, die sie haben sollte. Es muss ein Leben in Aufmerksamkeit werden, worauf man keine Aufmerksamkeit verwenden will oder soll, das muss man sich wirklich fernzuhalten wissen. Mit zusätzlichen Meditationsübungen kommt die Lotusblume in der richtigen Weise zur Reife und die durch die 16- und 12-blättrigen Lotusblumen wahrgenommenen Formen und Wärme erhält geistig Licht und Farbe. Dadurch enthüllen sich Talente und Fähigkeiten von Seelen, Kräfte und verborgene Eigenschaften der Natur. Die Farbenaura der belebten Wesen wird dadurch sichtbar, seine seelenhafte Eigenschaft. Dieser Sinn tritt nahezu sofort auf, sobald der Mensch seine Wahrnehmungen entsprechend in seiner Gewalt hat. Und nun kommen wir als letztes zur sechsblättrigen Lotusblume am Solarplexus oder Basischakra. Schwieriger noch als die Ausbildung der zehnblättrigen Lotusblume ist die der sechsblättrigen Lotusblume. Sie befindet sich in der Körpermitte. Es muss die vollkommene Beherrschung des ganzen Menschen durch das Selbstbewusstsein angestrebt werden, sodass im Leib, Seele und Geist in einer vollkommenen Harmonie sind. die Verrichtungen des Leibes, die Neigungen und Leidenschaften der Seele, die Gedanken und Ideen des Geistes müssen in einem vollkommenen Einklang miteinander gebracht werden. Der Leib muss so veredelt und geläutert werden, dass seine Organe zu nichts drängen, was nicht im Dienste der Seele und des Geistes geschieht. Die Seele soll durch den Leib nicht zu Begierden und Leidenschaften gedrängt werden, die einem reinen und edlen Denken, widersprechen. Der Geist aber soll nicht wie ein Sklavenhalter mit seinen Pflichtgeboten und Gesetzen über die Seele herrschen müssen, sondern diese sollen aus eigener Neigung den Pflichten und Geboten folgen. Man muss es also völlig verinnerlichen. Nicht wie etwas, dem man sich widerwillig fügt, soll die Pflicht über dem Geheimschüler schweben, sondern wie etwas, was er voll fühlt, führt, weil er es liebt. Eine freie Seele, die im Gleichgewicht zwischen Sinnlichkeit und Geistigkeit steht, dahin bringen, dass er sich, also der Geistesschüler, seiner Sinnlichkeit überlassen darf, weil diese so geläutert ist, dass sie die Macht verloren hat, ihn zu sich herabzuziehen. Er soll es nicht mehr nötig haben, seine Leidenschaften zu zügeln, weil diese von selbst den Rechten folgen. Solange der Geistesschüler sich kasteien muss, kann er nicht auf eine gewisse Stufe kommen. Eine Tugend, zu der man sich zwingen muss, ist für den Geistesschüler noch wertlos. Der Leib darf keine Entzugserscheinungen oder Leiden haben durch die Vermeidung einer Begierde. Einen solchen Fall kann es durchaus sein, dass man auf die Erreichungen des angestrebten geistigen Zieles verzichten muss, vielleicht bis zu einer nächsten Inkarnation warten muss. Ein vernünftiger Verzicht ist in einer gewissen Lage eine viel größere Errungenschaft als das Erstreben einer Sache, die unter gegebenen Verhältnissen eben nicht erreichbar ist. Wer die sechsblättrige Lotusblume ausgebildet hat, der gelangt aber dann zum Verkehr mit Wesen in der höheren Welt, der Seelenwelt. Aber bevor er dazu gelangt, muss der Geistesschüler eben das vollkommene Gleichgewicht zwischen Sinnlichkeit, dem Leib, der Leidenschaft, der Seele und der Idee, dem Geist, erlangt haben. Zur Wahrnehmung höherer Wesen in höheren Welten ist jedoch die Ausbildung noch höherer Organe notwendig. Soweit zu den Fragen der Wahrnehmungsorgane, der sinnlichen und der höheren, der Meditationsübungen oder einiger Meditationsübungen und dann dem konkreten Gedankenleben und Seelen- und Geistesleben, das uns zur Ausbildung gelangen lassen kann, der Lotusblumen oder Chakren. Und ich möchte wieder enden mit dem Wahrspruchwort Rudolf Steiners. Strahlender als die Sonne, reiner als der Schnee, feiner als der Äther, ist das Selbst, der Geist in meinem Herzen. Dies Selbst bin ich. Ich bin dies Selbst. Vielen herzlichen Dank.